Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es hätte alles so schön sein können. Wir sind im besten Prä-Turnier-Turnier der ganzen Snooker-Saison angekommen und wollen eigentlich nur über Snooker sprechen. Und trotzdem schafft es irgendwie, irgendwelche Schlagzeilen schaffen es jedes Jahr, sich dazwischen zu drängen. Vor 2 Jahren war es der große Manipulationsskandal der Chinesen. Letztes Jahr war es Saudi-Arabien, was sich prominent in den Snooker-Zirkus gedrängt hat. Und in diesem Jahr ist es ein alteingesessener Spieler, der für Furore sorgt, indem er jetzt gesperrt wurde. Darüber sprechen wir heute bei Total Clearance, wollen eigentlich nur über die erste WM-Quali-Runde sprechen, aber haben auch leider andere Themen. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian, an diesem wirklich bedrückenden Snookertag. Also was gestern an Meldungen rauskam, sprengt natürlich alles. Also du hast es gesagt und wir würden uns zurückwünschen, ne, dass wir jetzt hier über Saudi-Arabien diskutieren oder meinetwegen sogar über Wett- und Spielmanipulationsskandale. Aber das ist eine ganz andere Dimension. Es wurde noch kein Urteil gesprochen, aber ich habe schon wieder das Gefühl, in diesem Sport braucht man in den letzten Jahren so ein bisschen eine juristische Grundausbildung und das ist absolut furchtbar. Ja, also ich will's gar nicht sagen, aber ja, Graham Dott ist gesperrt worden, weil er vor Gericht erscheint in Schottland wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch in Bezug auf 2 Minderjährige. Und das sind Fälle, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden haben sollen, allegedly, und die 2 Kinder, meine ich, betroffen haben, die, ja, was wir aus der Sun erfahren haben, aus der schottischen, und nicht von WST oder der WPBSA. Auch das ist natürlich diskussionswürdig, aber vor allem ist es, also, wenn sich das als wahr herausstellt, ja, im Zweifel, also wir wollen natürlich nicht voreilig sein mit Schuldsprechungen, aber wenn er dafür verurteilt wird, dann ist das natürlich eine Verbrechensdimension, die auch im Snooker so noch nie im Rahmen eines Prozesses vorgekommen ist, und die gefühlt auch nochmal alles natürlich weit in den Schatten stellt, was wir bisher an Skandalen hatten. Und Wir hatten schon einiges, ne, von auch häuslicher Gewalt. Also offenbar werden furchtbare Verbrechen begangen von Snooker-Profis und jetzt steht ein weiteres vor Gericht. Und ja, also meine Gedanken sind bei den mutmaßlichen Opfern, ne? Das ist natürlich unvorstellbar und ganz schrecklich. Und so habe ich gestern ein Gebet gesprochen, anstatt die Live-Scores zu verfolgen, so wie ich eigentlich wollte. Und also das ist, wir hoffen auf baldige Aufklärung. Und ansonsten fehlen mir auch irgendwie die Worte im Kontext dieser Anschuldigungen.
Ja, verständlich. Wie gesagt, also Graham Dott ist mit sofortiger Wirkung gesperrt. Was mich so auch so ein bisschen daran immer schockiert ist, die Tatsache an sich ist ja schon schlimm genug, aber es sind dann halt auch Spieler, von denen man das so nicht unbedingt erwartet. Ne? Wir hatten das vor Jahren ja schon mit Stuart Bingham, wo das aus dem Nichts kam, diese Wettgeschichte da bei einem Spieler, der ja den WM-Titel dann geholt hatte und eigentlich eher über sehr sympathische Sachen auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir hatten Liang Wenbo, der so super bejubelt war, als er seinen ersten Titel geholt hat, ne, weil es mal ein Chinese war, der so ein bisschen aus sich rausgegangen ist und Emotionen gezeigt hat und dann auf einmal kam das mit häuslicher Gewalt und jetzt Graham Dott, der ja eigentlich in seiner Karriere mit dem WM-Titel 2006, mit diesem wirklich sehr tollen Finale gegen Peter Ebdon und vor allem ja dann eigentlich auch danach eher mit mentalen Problemen auf sich aufmerksam gemacht hat, vielleicht auch sogar ein bisschen das Snooker-Bereich geöffnet hat. Ne? Graham Dott war ja einer der Ersten, die so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind, hey, ich habe hier zu tun und das Feld vielleicht auch ein bisschen eröffnet haben für andere Akteure. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie das dann verharmlosen, aber das ist schon, ja, es zeigt dann halt auch einfach, ne, dass es manchmal Leute betrifft, von denen man das nicht unbedingt denkt und das ist nicht nur im privaten Umfeld so, sondern dann halt eben auch auf der Snookertour.
Genau, ich meine, wir sind ja kein juristischer Podcast, kein True Crime Podcast, auch wenn es sich, wie gesagt, in den letzten Jahren ein bisschen so anfühlt, sondern wir sind ein Fan-Podcast und da ja, habe ich auch auf den sozialen Medien natürlich einiges gelesen gestern von wegen, wow, das ist jetzt schon so, als würde man das von einem guten Freund hören, den man halt über Jahrzehnte begleitet hat, wenn auch natürlich total aus der Ferne. Und es kam aus dem Nichts, ne? Es hatte sich nicht durch irgendwelchen Klatsch und Tratsch angedeutet. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht mal ansatzweise hinter den Kulissen irgendwas gehört, was ich jetzt im Podcast noch nicht hätte sagen dürfen. Also das kam komplett überraschend, diese Neuigkeit. Und ist natürlich, also es ist einfach, es ist so erschreckend. Es ist so furchtbar. Wenn sich das als wahr herausstellt, es ist so furchtbar. Und ich meine, also die Fakten, die wir kennen, wie gesagt, kennen wir auch nicht von WST. Ich verstehe das, dass man da keine juristischen Fehler machen darf und alles, aber trotzdem, also hat es mich geärgert, ja, weil das sind so, so, so schwere Anschuldigungen und in diesem Statement las sich das ein bisschen so, als hätte der vielleicht, weiß nicht, nach seinem WM-Titel Steuern hinterzogen und das kam jetzt raus oder hätte irgendwie 50 Parking-Tickets nicht bezahlt. Und das hat sich jetzt über die Jahre so aufgeschaukelt, dass er jetzt doch dafür suspendiert werden muss. Und jetzt ist es so ein absolut furchtbares Verbrechen, was ihm da vorgeworfen wird. Und wir werden wieder irgendwie so damit alleingelassen. Das wird wieder, also natürlich wird das vermeldet und er wird gesperrt. Und das ist ja auch die einzig richtige Konsequenz, das muss man auch sagen, ihn jetzt für die Dauer des Verfahrens mindestens zu sperren. Aber diese Kommunikationspolitik, so juristisch richtig sie sein mag, aber moralisch und aus Fernperspektive richtig erscheint sie mir nicht, weil es liest ja auch nicht jeder die schottische Sun, ne? Und irgendwie gefühlt hat doch jeder Snooker-Fan auch ein Recht zu erfahren, was da Sache ist. Also natürlich bezogen auf den Sachstand, nicht mit einer Vorverurteilung, aber bezogen auf den Sachstand. Und also ich meine, dadurch, dass wir offensichtlich keine offiziellen News bekommen, so richtig dazu, spekuliere ich jetzt auch mal. Und also ein Gedanke, der mir in dem Zusammenhang gekommen ist, dass natürlich bei Graeme Dott jetzt aktuell, also da ist jetzt an sich nichts zu holen im Sinne von Aufmerksamkeiten. Also das sind wirklich, ja, das sind Leute, die jetzt nach Jahrzehnten an die Öffentlichkeit gegangen sind und also beziehungsweise zum Gericht gegangen sind und ihn angezeigt haben. Zu einem Zeitpunkt, der uns jetzt erstmal zufällig erscheinen muss. Ne? Also das ist jetzt, mein Graeme Dott war ewig nicht in den Schlagzeilen. Der hat immer mal wieder solide gespielt, aber auch oft nicht und so. Also das bietet es jetzt zumindest nicht an, dass das irgendeine andere Geschichte sein sollte, als dass Leute, wie das eben bei Missbrauchsfällen auch oft passiert, ne, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen leider, dass es Jahre und Jahrzehnte dauert, bis so etwas aufgearbeitet werden kann, bis zu dem Punkt, wo die Betroffenen zur Polizei gehen und sich stellen. Und das ist eine Timeline, die auf den Fall jetzt hier genau passen würde. Die Arbeit macht jetzt natürlich das Gericht, hoffentlich schnell, ne? Und ich bete für die mutmaßlichen, wie wir jetzt sagen müssen, Opfer.
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es allzu schnell geht. Ne? Gerade solche Verfahren ziehen sich, glaube ich, sehr in die Länge. Also ich weiß da nicht, wie die Beweisaufnahme da jetzt, ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt ist, aber es muss ja dann jetzt relativ frisch eingereicht worden sein. Gehe ich zumindest mal von aus. Egal.
Also wollen wir hoffen, können, oder?
Genau, ja.
Wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht was ist, was eigentlich schon seit 2 Jahren in irgendwelchen Akten ist und man hat es uns nur nicht mitgeteilt, wieder mal aus juristischen Gründen. Also das wäre jetzt wirklich, also genau, dass das Verfahren jetzt noch lange dauert, okay, aber ich hoffe zumindest, dass das jetzt schnell ging von dem Zeitpunkt, dass bei WST zum ersten Mal irgendjemand von Anschuldigungen erfahren hat und die jetzt zu der Sperre.
Zumindest, also wenn wir jetzt rein aus sportlicher Sicht dann nochmal betrachten, wird das wohl vorläufig erstmal das Karriereende bedeuten für Graeme Dott. Er ist auf der 59 aktuell im Saisonendranking, hat zugegebenermaßen noch 17.000 Pfund Vorsprung auf die Grenze der Top 64. Also könnte sein, dass je nachdem, wie die WM-Quali jetzt läuft, dass er diese Saison noch drin bleibt. Aber er wird dann natürlich im Laufe der nächsten Saison aus den Top 64 fallen, zwangsläufig. Und würde dann von der Tour fallen und bei Graeme Dott könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es das dann war. Aber egal, wir brauchen darüber nicht spekulieren. Und das Schlimme ist, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Und ja, das fällt tatsächlich gar nicht so leicht, weil, wie du schon gesagt hast, Kathi, ne, wir haben jetzt so das Gefühl, in der letzten Zeit, es ist mehr geworden, so an Statements, die dann einfach mal so komplett aus dem Nichts kommen. Hey, der ist jetzt gesperrt. Hey, da ist was im Busch. Und dann kommen ganz viele andere Stories ja nebenbei dann noch mit mentalen Problemen, mit langen gesundheitlichen Problemen, die dann irgendwie dann dazukommen. Dann haben wir Manipulationsskandale. Und dann freut man sich eigentlich fast schon, wenn man mal über normale Sachen sprechen kann, wie Sportswashing. Und das ist jetzt das Schlimmste, dass man das als normal bezeichnet. Es fällt schwer, so ein bisschen sich aufs rein Sportliche zu fokussieren im Moment.
Ja, und im Moment ist halt gut, ne? So gefühlt seit Jahren halt. Und ich frage, ja, also ich hinterfrage jetzt wirklich auch im Moment, ne, ganz aktiv, ob ich mir da den richtigen Sport rausgesucht habe. Weil, also da muss man natürlich auch die Statistiken eigentlich anschauen, und das habe ich jetzt in den letzten 24 Stunden nicht gemacht. Aber gefühlt ist doch im Snooker, was menschliches Fehlverhalten angeht, und zwar teilweise absolut furchtbares, gravierendes menschliches Fehlverhalten, mehr los als in ganz Fußball. Na, ich meine, im Fußball hatten wir auch den Jerome Boateng-Fall, da gab es ja jetzt auch neulich wieder ein Update dazu. Aber so, ich meine, wir haben doch 128 Snooker-Profis und so viele Skandale von... Dann wieder im Vergleich so lapidaren Sachen, so, ich meine, dass Stuart Bingham irgendwie auf sich selbst gewettet hat, ist daher fast schon ein Kavaliersdelikt, ne? Dagegen, oder ist ein Kavaliersdelikt dagegen. Aber bis wirklich hin zu grausamstem Fehlverhalten, und das passiert irgendwie so oft, dann noch die Spielmanipulationen obendrauf. Wie gesagt, in einem vergleichsweise winzig kleinen Sport, wenn ich vergleiche, ja, wie viele Snookerspieler ich jetzt kennen würde, wenn irgendein Verbrechen und irgendwelche Schlagzeilen rauskämen, im Vergleich dazu, wie viele Fußballspieler ich kennen würde. Also das steht doch in gar keiner Relation. Da müsste doch jede Woche im Fußball wieder irgendeine Schreckensschlagzeile sein über einen bekannten Spieler. Ist es aber nicht. Aber beim Snooker irgendwie schon. Also ich finde, Im Zuge der letzten Jahre ist eigentlich personenunabhängig eine Aufarbeitung nötig. Wie sieht's aus mit der mentalen Gesundheit im Snooker? Sind wir vielleicht, einfach mal fragen, offen diese Frage stellen und empirisch irgendwie das Ganze angehen, sind wir eine Anlaufstelle in diesem Sport für Leute mit krimineller Energie? Was für Strukturen tragen dazu bei, dass Snooker vielleicht ein in dem Sinne auch ungesunder Sport ist? Also der erste Punkt, der mir immer einfällt, wenn ich von einem Turnier auch nur komme oder überhaupt beim Snooker war, ist das fehlende Tageslicht. Ohne dass das jetzt natürlich irgendwelche groben Fehlverhaltensweisen erklären würde, alleine. Aber also ich wünsche mir jetzt langsam mal wirklich eine grundlegende Aufarbeitung davon, was hier los ist in diesem Sport, wenn diese Statistik, die sich jetzt bei mir im Moment nur so gefühlt darstellt, Bestand hat, dass hier irgendwie mehr Sumpf ist als in anderen Sportarten an menschlichen Abgründen.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Perspektive, ne? Im Sinne von, dass wir halt über einen relativ kleinen Sport reden, ne? Also es ist, man hat immer eher so das Gefühl, es ist so ein bisschen noch familiär, ne? Man hat so einen kompletten Überblick, ne, über alles, quasi durch die Main-Tour, es sind 128 Spieler. Wenn wir das jetzt natürlich dann mit großen Sportarten wie Fußball vergleichen, ne, wo du halt überall auf der Welt, in jedem Land, zig Vereine und wie viele Millionen Spieler hast letztlich, ne? Das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen Perspektive. Dadurch wirken diese Fälle aber auch dann gleich nochmal schlimmer, ne? Weil man halt jedes Mal das Gefühl hat, es ist ein Eingriff in die Familie, also ein Angriff in die Familie. Ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja klar, es hat ja jeder, den Graham Dott kennt ja jeder, den hat schon jeder mal gesehen, den haben wir im Tempodrom gesehen, den haben wir irgendwie von der Karriere her verfolgt, und da siehst du halt doch immer, dass du nur, ja, und es ist noch kein Urteil gesprochen, Na, also wir reagieren nur emotional auf Anschuldigungen, die im Raum stehen. Er hat natürlich das Recht auf ein faires Verfahren und wenn er freigesprochen wird, werden wir das natürlich auch akzeptieren. Das steht ja völlig außer Frage, aber na, wir sind jetzt halt nun mal in der emotionalen Situation, wo wir sagen, wow, was ist denn da los? Stell dir mal vor, das ist wirklich wahr. Ja, also jeder hat den überall gesehen und das müssen wir jetzt alle erstmal verarbeiten, aber natürlich ist völlig klar, dass wir nicht die Opfer in dem Ganzen sind, sondern die Opfer in dem Ganzen sind. Es ist grauenvoll. Es ist, ja, und man ja. kennt halt irgendwie gefühlt jeden Spieler, aber halt dann eben doch überhaupt wieder gar nicht. Also dann, das ist halt immer das, warum unterstütze ich Spieler, die ich unterstütze? Weil das sind Leute, für die ich auch privat eine Hand ins Feuer legen würde. Weil ich möchte mir jetzt schon eigentlich wieder, ich meine, wir haben doch die WM-Quali-Vorschau gemacht und Graeme Dott da wohlwollend besprochen, ja, vielleicht nicht.
Ja.
Also, und ich möchte mir die Zunge rückblickend jetzt rausschneiden oder das, die ganze Sendung rausschneiden oder überhaupt durch alle 1000 Folgen Total Clearance gehen und alles Nette rausschneiden, was ich über den gesagt habe. Weil wir ihn halt, ja, vielleicht doch auch gar nicht kannten. Oder sicher gar nicht kannten und nicht auf dem Schirm hatten, was da jetzt für Anschuldigungen im Raum stehen. Und das macht halt dann auch überhaupt, also das ist alles furchtbar. Heute ist es einfach ein furchtbarer Tag für Snooker und wenn, na, also gegeben, die Anschuldigungen stellen sich als wahr heraus und ich hasse es, dass wir überhaupt diesen Disclaimer mitmachen, weil wir haben ja wesentlich öfter ein Problem, dass Opfer nicht geglaubt wird, als dass falsche Anschuldigungen im Raum stehen.
Ja.
Aber wenn es da zu einer Verurteilung kommt, es war ein furchtbare Zeiten gegebenenfalls für die Opfer und das ist natürlich das, was heute absolut auch nochmal im Vordergrund stehen sollte.
Richtig. Und auch nochmal ein Wort an die, das habe ich gestern auch ein paar Mal gelesen, und fand das sehr geschmacklos, die Leute, die dann gesagt haben, ach, warum kommen die denn jetzt nach 30 Jahren und ach, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn man so lange wartet, wo ich dann gedacht habe, Leute, also erstens, selbst wenn, ist nicht eure Sache und zweitens, Arschloch sein, verjährt nicht. Das kann man, glaube ich, ganz gut unterschreiben.
Ja, und stehen wir wieder hier und jetzt müssen wir wieder weitermachen.
Wir einen Bogen schlagen, ne?
Ach.
Wir haben eigentlich versucht, ein Zwischenthema zu finden und sind wieder bei Graeme Dott gelandet.
Ja, das ist ganz furchtbar.
Ja. Aber also, ja, lass uns einfach über Sportliche reden. Was bedeutet zum Beispiel, dass Graeme Dott nicht dabei ist? Ne? Das bedeutet, es gibt einen freien Platz in der Quali und freier Platz bedeutet in dem Fall ein Walkover für einen Spieler und das ist in dem Fall Wang Yuxian, der sein Erstrundenmatch gewonnen hat mit 10-5 gegen Brian Sini. Ja, soviel zum Sportlichen. Und ansonsten können wir vielleicht können wir einen lustigeren Bogen schlagen und einfach Lula ein bisschen ärgern. Grüße gehen raus, indem wir sagen, man kann für diese WM-Quali schon wieder so viele schöne Sachen rausholen. Class is permanent. He's rolling back the years. Ken Doherty, Jimmy White. Mensch, die können es noch.
Ja, die retten uns jetzt so ein bisschen, oder? Weil mit den beiden, mit den beiden kann man jetzt doch wieder ein bisschen in die Snookerwelt eintreten. Ken Doherty insbesondere, der hat gewonnen und dann hat er gestern noch gesungen. Also gestern war ja auch, und das ist natürlich auch ein tragisches Zusammentreffen von Terminen, war ja wieder eine Jubiläumsshow von dem ganz, ganz, ganz größten Finale der Snooker-Geschichte zwischen Dennis Taylor und Steve Davis damals. Wir erinnern uns an das, wir erinnern uns nicht persönlich, unsere Vorväter erinnern uns sich an das WM-Finale, was auf die letzte Schwarze entschieden wurde. Und das wurde jetzt wieder aufgelegt, quasi mit im Rahmen eines netten Abends im Crucible Theater, im Rahmen einer kleinen Exhibition dann irgendwo auch. Und sie haben halt nochmal gespielt und es war herrlich. Steve Davis hat einen 28er-Break gemacht, wurde mir gesagt. Und noch ein paar Trickshots, ne? Und dann hat noch irgendwie Ken Doherty gesungen. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt schon eigentlich eine sehr erfolgreiche Woche für Ken Doherty. Ja, das macht doch Spaß. Der hat wunderbar gespielt. Er hat gewonnen und zwar nicht irgendwie, sondern mit 10-3 gegen Hayden Pinhey, der sich jetzt wirklich langsam mal richtig viel Fragen stellen muss, oder? Da war jeder Frame gefühlt umkämpft und knapp und Hayden Pinhey hat nur ein einziges Break von mehr als 50 Punkten gespielt und das reicht natürlich auch gar nicht und Ken Doherty hat sich alle Frames zusammengeklaubt. Kam dann auch mal in Breaks rein, hat sogar eine 98 gespielt, was nicht das höchste Legenden-Break der bisherigen Woche war. Also es ist unfassbar. Und Ken Doherty hat sich durchgesetzt. 10 zu 3. 10 zu 3. Hayden Pinney, was geht bei dir? Und Ken Doherty, was geht bei dir? Ne? Und ja, da singt man natürlich besonders gerne dann. Also verrücktes Ergebnis.
Ken Doherty spielt in der nächsten Runde dann gegen David Lilly und ich glaube, es wäre ganz passend, wenn das Match vielleicht von Leo Scullion gereferiert wird oder so. Das fände ich sehr schön. Ansonsten, du hast die andere Legende schon angesprochen, die mal eben eine 126 gespielt hat in seinem Match, nämlich Jimmy White. Hat sich auch tatsächlich durchgesetzt und das sah lange, lange Zeit nicht danach aus gegen Anton Kasakov. Also nicht auch durch relativ deutlichen Sieg wie gegen Hidden Penny, sondern im Decider sogar erst.
Ja, und mit einer gelben im Decider, ne? Das ging ja wirklich, also das war knapp bei Decider, und aber diese gelbe, die er da so lang noch gelocht hat, der Jimmy, ne, in seinem flamboyanten Outfit. Wahnsinn! Also schnittig unterwegs, der Jimmy White, dabei hat er so richtig bescheuert angefangen. Also erster Frame, den hat er sich knapp geholt, das war sehr spannend. Aber dann hat er den dritten Frame durch dreimal Foul Miss verloren. Da denkst du dir auch, Christian, oder? Alter, wie lang bist denn du jetzt im Geschäft und dann dreimal Foul Miss? Eins war ein Miscue, aber dann auch dieser letzte Versuch, da wären ja wirklich 15, naja, nicht ganz, aber also wären einige rote da gewesen, die er hätte wunderbar anspielen können und dann macht er wieder was sowas Kompliziertes, also vergleichsweise Kompliziertes und trifft dann wirklich nicht und ist der Frame weg. Meine Güte. Wo wir auch wieder sehen, Christian, wie schön wird das nicht im Live-Scoring abgebildet, oder? Da ist der Frame einfach 0, 0, 0 zu 11. Da fragt man sich, okay, was war hier los? Und man wird es aus dem Match Center von WST auch im Jahr 2025 bei der Weltmeisterschaft nicht erfahren, was da los war in dem Frame. Es ist weiter ein Trauerspiel, was jetzt auch wieder mehr Leuten aufgefallen ist jetzt bei der WM-Quali. Ne? Aber gut, Jimmy White schaute nicht zurück auf diesen peinlichen Moment, sondern wurde dann immer besser und spielte eine 126, spielt einfach einen Century Break. Und ja, also Anton Kasakov wird sich, denke ich, ärgern. Wenn der ein bisschen mehr in die Gänge gekommen wäre, wäre da noch viel mehr drin gewesen. Hat sich dann aber im Entscheidungsframe geschlagen geben müssen. Uns Jimmy, der Traum lebt weiter. Ich habe ihn ja getippt.
Also bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ashley Carty ist der nächste Gegner für Jimmy White. Und ja, es ist wie gesagt, also ist noch ein Stückchen hin, bis wir darüber reden können, ob er es tatsächlich ins Crucible schafft. Wir können ja mal gucken, was aus deutschsprachiger Sicht so los war, denn das war durchaus nicht unerfolgreich. Sagen wir mal so, anderthalb positive Meldungen haben wir da. Eine sehr positive im Sinne von Alex Osenbacher, der sich mit 10 zu 6 gegen Paul Dewill durchgesetzt hat. Pflichtsieg natürlich auch zugegebenermaßen. Und die andere positive Sache ist eigentlich Flo Nüssle, ne? Auch wenn er am Ende es nicht geschafft hat, gegen Dwayne Jones sich zu revanchieren, aber das war ein richtig gutes Match, ein launiges Match und es ging über die volle Distanz.
Ja, und was waren denn da für Breaks dabei? Also ich finde auch, der Flo Nüssler, also ich hoffe, der freut sich jetzt auch über diese Leistung bei der WM-Quali, weil ernst wird es ja nächstes Jahr. Ne? Nächstes Jahr beginnt der Ernst des Lebens, dann geht es wirklich um Punkte für die Rangliste und um Tour-Survival. Im ersten Jahr zum Glück noch nicht ganz so sehr, aber wir wissen, wie wichtig die WM-Quali ist. Und also da kann man dieses Jahr einfach Spaß haben und den hatte er, nachdem er einen massiv schweren Start ins Match hatte, ne? Weil Dwayne Jones als erster angefangen hat, nur noch Breaks zu spielen. Das war also ganz fantastisch für den neutralen Fan. Der hat da hintereinander weg fünf hohe Breaks gespielt und fünf Frames geholt. Und Flo hat sich da noch hinten dran gehängt und kam dann selbst ins Breakbuilding rein, hat zweimal eine 86 gespielt, einmal eine 75, eine 74 war dabei, noch zwei 50er. Also das war ganz famos, was der Flo da gezeigt hat. Und das gleichzeitig so normal schon. Also, Oder? Man ist doch gerade in so wirklich auf so einer Flo-Nüssle-Wolke auch. Ja, das läuft. Ja, klar spielt der eine 74, Christian. Ich bitte dich, natürlich, bei der WM-Quali. Also super cool. Super cool. Und ja, der Entscheidungsframe, da lief dann irgendwie nichts, aber er hat den überhaupt noch erzwungen. Da war es schon knapp, da hat er die Nerven behalten im 18. Frame. Und ja, was soll schon ein Frame, ganz ehrlich? Also, das war jetzt mal ein Freiversuch. Das war das letzte Match, glaube ich, was geendet hat gestern, heute, kann man sagen. Und ein toller Auftritt von Flo Nüssle. Ein toller Auftritt. Leider knapp verloren wieder gegen den blöden Dwayne Jones, den ich auch sehr schätze. Was will man machen? Ne? Aber ganz ehrlich, also so toll. Der geht da hin in Sheffield zur WM-Quali, spielt da einen Haufen hohe Breaks, kommt zurück nach einem 1:5 Rückstand. Also ganz ehrlich, Christian, also da kann man stolz sein. Wir sind stolz.
Da kann man absolut stolz sein. Dwayne Jones wird auf Mahai Long treffen in der nächsten Qualifikationsrunde. Und auch für viele andere Amateure oder auch bald Profis, können wir ja dann in vielen Fällen sagen, lief es nicht allzu unerfolgreich. Zhao Shintong, wenig überraschend natürlich, hat gewonnen gegen Cheung Kawai und das sogar überzeugend mit 10:3. Aber auch Dylan Emery, Mateusz Baranowski, Julian Boyko, Simon Blackwell, Gao Yang, Stephen Horwath und Liam Highfield haben als Amateure die nächste Runde erreicht, also noch Amateure. Die meisten dieser Spieler, die ich gerade genannt habe, werden nächste Saison wieder auf der Tour sein. Und da müssen wir vielleicht auch mal noch ein bisschen in eine negative Kerbe wieder reinhauen. Ne? Man hofft eigentlich immer so ein bisschen jedes Jahr, aber für die Damen auf der Tour ist die WM-Qualifikation nach der ersten Runde leider bereits beendet und war auch leider, leider nicht allzu erfolgreich. Bei keiner Dame sprang mehr als 4 Frames raus.
Ja, da können wir uns nicht mal herbeireden, dass das irgendwie knapp war. Rianne Evans hat eigentlich in der ersten Session noch gut mitgehalten gehabt, ne? Aber dann, ja, war es vorbei. Ja, leider. Schade, ähnlich bei den anderen Damen. Bibe hat auch 2:10 gegen Farag Ajaib, wo man wirklich doch sagen würde, das ist doch eigentlich nicht der schlechteste Draw gewesen. Ich meine, klar, der hatte 19:95 gespielt, aber Bibe hat halt gar kein nennenswertes Break gespielt. Das ist auch nach einer Zeit auf der Tour dann auch irgendwie ein bisschen sehr enttäuschend. So sind jetzt alle Frauen schon wieder raus und wir ringen wieder mit den Worten, wie man das jetzt richtig einordnet, weil ja, es wird noch lange dauern, bis Frauen wirklich die Chance gehabt hatten, ernsthaft mit Strukturen und allem aufzuschließen zum Männersport im Snooker, aber ja, es ist auch einfach enttäuschend, komm. Wir hatten bei Yulu, die eine 72 gespielt hat und eine 54, aber da sehen wir ja eigentlich auch ein Potenzial, dass sie mehr Breaks derart hintereinander spielen kann. Natürlich schwerer Gegner, in dem Fall mit Liam Highfield, der total beschwingt mit seinen ganzen Erfolgen der letzten Wochen da reingegangen ist, darf man auch nicht unterschätzen. Also wir wollen ja nicht wieder die ganze Verantwortung auf die Schultern von einer Frau packen, aber es waren jetzt doch einige im Rennen und ja, so richtig überhaupt das eigene Limit erreicht, hat keine von ihnen eigentlich. Haben wir noch Ian Burns, der gegen Mink gewonnen hat mit 10:4. Also ja, Mink auch mit einer 72, war auch cool natürlich, aber das sind einzelne Momente und nicht eine Übernahme auch nur einer Phase eines Matches. Was ich wirklich schade finde, ist, dass gefühlt die nicht mal die eigene Höchstleistung abgerufen haben. Das ist immer auch das andere, dann reicht das, um zu gewinnen, gegen wen wirst du überhaupt gelost und so. Aber also ich hab keine von den Frauen an ihrem Maximum spielen sehen. Am ehesten vielleicht noch Rianne Evans, wo man ja sagt, okay, die Karriere geht auch wirklich dem Ende entgegen. Aber sonst, das war einfach ein nerviger Auftritt von allen Beteiligten.
Ansonsten Liam Pullen, der höchstplatzierte Spieler, sagen wir jetzt mal so, in der Rangliste, der ausgeschieden ist. Ansonsten viele erwartete Siege auch, Mitchell Mann unter anderem, Ben Mertens hat gewonnen. Liam Graham musste sich ganz schön strecken gegen Fergal Quinn, um seine Hoffnungen auf den Main-Tour-Erhalt zu erhalten. Oliver Lyons hat ein 3:8 aufgeholt gegen Mohamed Chehab, also Ja, durchaus ordentliche Ergebnisse. Wie hat dir die erste Quali-Runde so insgesamt gefallen? War eigentlich wieder eine ganz gute Mischung aus grauenhaften Matches und dann ein bisschen Drama und Legenden.
Das stimmt. Ja, also eigentlich stimmig. Wie gesagt, bis auf den Totalausfall von Frauensnooker in dieser Runde, würde ich sagen, war es eigentlich eine schöne Geschichte. Auch ja, toll, dass Alex Ursenbacher sogar mit einem Century Break sich durchgesetzt hat. Es sind, also ich glaube, es sind noch genug wirklich interessante Leute für die nächste Runde dabei. Das ist auch gut gelaufen. Ja, also ich bin zufrieden, leide aber gleichzeitig mit vielen Leuten, die im UK das Ganze verfolgen wollen und die Streams gehen nicht und keiner weiß so recht, warum jetzt TNT in der Kombination mit dem und dem und mit dem Preis überhaupt nicht funktioniert. Und es antwortet auch keiner, es kümmert sich keiner drum. Ähnlich wie bei den Live-Scores, also in mehrfacher Hinsicht fühlt man sich kommunikationstechnisch wieder mal alleingelassen in Sachen Snooker. Und das ist ein Zustand, den dachte ich, hätten wir echt wieder ein bisschen abgewendet, aber nee, offenbar nicht. Also ich glaube, das war für mich auch eine sehr überschattete erste Qualifikationsrunde. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die nächste.
Wir freuen uns auf die nächste und da sind ja auch wirklich ein paar Kracher-Matches mit dabei. Eine Session ist ja gestern Nachmittag auch schon gespielt worden. Joe Perry unter anderem muss kämpfen um seinen Tourerhalt, liegt 4-5 zurück aktuell gegen Dylan Emery. Jack Shorty und Aaron Hill sind hingegen schon so gut wie durch. Darüber werden wir aber zu anderer Gelegenheit sprechen, wenn es dann um die nächste Runde geht. Alex Osenbacher wird auf Xingji Hao treffen, das dann heute. Und zwar in beiden Sessions dann gleich, also wird heute sein Match auch beenden. Das war's von uns erstmal für heute mit nicht ganz so tollen Neuigkeiten, aber auch mit natürlich der Zusammenfassung der ersten Quali-Runde. Kathi und Chris sagen erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.